alle 2 Monate haben wir ja einen Predigertausch und die öfter da sind, die wissen, dass das am Ende vom geraden Monat ist. Das war eigentlich heute. Die Villacher haben aber darum gebeten, dass wir es verschieben. Das heißt, von Villach kommt der Willi Ferus in 2 Wochen. Am 13. Mai ist das. Und deswegen kann ich heute den zweiten Teil von meiner Predigt halten. Hast du die Aufnahme laufen? Super. Und kann deswegen auch die Gelegenheit nutzen, dass ich kurz von letzter Woche wiederhole, für die, die nicht da waren. Wir haben einen Text im 2. Korintherbrief, das ist jetzt dann Kapitel 8 und 9, wenn man beide Texte anschaut. Und wir lesen ja, Jesus hat ja viel über Geld geredet, aber wie es in der neuen testamentlichen Gemeinde funktioniert hat, haben wir eigentlich keine großartigen Details. Und das ist einer der wenigen Einblicke, die wir haben. Da geht es nämlich um die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Die sind verarmt, aus welchen Gründen auch immer. Und die anderen Gemeinden haben für sie Geld zusammengeschmissen. Und der Paulus geht da im 1. Korintherbrief drauf ein und sagt, ihr habt es ja schon angefangen. Und jetzt im 2. Korintherbrief haben wir jetzt 2 ganze Kapitel. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was da letzten Sonntag schon gesagt worden ist. Das Erste, was wir sehen, ist, dass er sie nicht durch eine Vorschrift motiviert, ihr müsst's und ihr sollt's, sondern er motiviert sie durch ein positives Beispiel für Großzügigkeit. Er motiviert sie dadurch, dass er ganz begeistert ihnen vorschwärmt, wie die Gemeinde in Mazedonien, Nordgriechenland, das wäre jetzt, glaube Philippi und Thessalonich, die zwar wie großzügig die gespenden haben, und er spornt sie mit diesem Vorbild an. Und er sagt ihnen und erklärt ihnen auch, dass diese Großzügigkeit ein Zeichen ihrer Liebe ist. Ja? Dass sich die Liebe zu den Geschwistern in dieser Großzügigkeit ausdrückt. Er betont also ganz klar, dass es um Freiwilligkeit geht. Es gibt keine Pflicht. Er sagt mehrmals, ihr müsst nicht, aber tut das, was ihr euch vorgenommen habt, und ihr werdet es daran erkennen, die anderen werden daran erkennen, wie ihr die Geschwister liebt. Und dann macht er, das ist der Kernvers vom ersten Teil, im Vers 9 sagt er, Jesus wurde arm, damit wir durch ihn reich werden. Und da haben wir uns auch den Text in Philipper 2 angeschaut, was Jesus alles aufgeben hat. Das war ja nicht nur Geld. Jesus war ja im Himmel Gottes Sohn, allmächtig, allwissend über der Zeit. Und alles das hat er aufgeben, um auf die Erde zu kommen, ein Baby zu werden, dem man sogar den Hintern abwischen muss in der ersten Zeit. Unglaublich eigentlich, gell? Und dieser Vers, Jesus wurde arm, damit wir durch ihn reich werden, der fasst es eigentlich in einen Satz zusammen. Dann ist er auf einige praktische Tipps eingegangen, wie sie das machen sollen. Und zum Schluss habe ich euch noch gesagt, dieses Beispiel vom Manna, das sie sammeln, was auch der Paulus zitiert, dass die einen nicht zu viel haben und die anderen nicht zu wenig haben, habe ich gesagt, da gibt es einen Vers im Prediger, und der ist nicht im Prediger, und den bringe ich heute mit und den möchte ich heute als erstes lesen. In Sprüche 30 steht das, der das sehr gut zusammenfasst, 8b und 9. Das sagt der Sprücheschreiber, er spricht da zu Gott: Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Also Gott gar nicht brauchen, weil ich bin eh reich, ich habe eh was. Und wenn ich arm bin, könnte ich stehlen. Und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Das heißt, der Sprücheschreiber ist da sehr weise und sagt, zu viel Geld zu haben ist eine Versuchung, weil ich dann hochmütig wäre und Gott nicht mehr brauche, weil ich was im Griff habe und mir was leisten kann. Und zu wenig Geld zu haben ist auch eine Versuchung, weil dann bin ich vielleicht so arm, dass ich stöhnen muss oder mich an andere Gebote Gottes nicht halten kann. Also ein sehr weises Gebet. Wir sehen dort, der Sprücheschreiber bittet nicht um Reichtum, sondern darum, dass er nicht zu viel hat und nicht zu wenig hat. Und das habe ich sehr gut nachvollziehen können, weil überall, wo ich mit Geld zu tun habe, zum Beispiel mit meinen eigenen, merke ich, ich bin zum Glück so gut versorgt, dass es eigentlich nie wirklich zu wenig war. Ich werde ein bisschen darauf noch hängen. Aber zu viel haben ist auch etwas, da fangen sich die Gedanken um und dran, was machst du mit dem, du musst das ja anlegen und das. Auch alles Sachen, die mich eigentlich auch von Gott wegbringen können. Genau. Das war also die Zusammenfassung der letzten Predigt. Ihr könnt sie ja auf der Website nachhören. Wir haben dort noch ein Beispiel gehabt, wo man eben sieht, ob du das Geld hast oder das Geld die hat. Gell? Ich war dann so frech und habe mir einen Dixer auf die Hand getan und habe einen 50er über der Kollekten gehalten und dann ausgelassen. Und der 50er ist einfach nicht runtergefallen. Ja? Also das Geld kann die auch festhalten. Wenn du es nicht freiwillig und gern geben kannst, dann hast du es ja, dass es die haltet und nicht du. Weil wenn du der Chef bist von deinem Geld, dann könntest du es ja problemlos auslassen. Ja? Das ist so als Anregung. Genau. Wir sind jetzt im Kapitel 9, das hat 15 Verse. Ich werde aber nicht alle lesen, weil scheinbar ist es auch in der Bibel so, wenn es ums Geld geht, wird ein bisschen immer dumm geredet. Aber ich möchte zwei Punkte aus dem ausmachen, was der Paulus sagt. Und einen dritten Punkt möchte ich dann zusätzlich noch bringen, der jetzt nicht direkt im Text vorkommt, aber mit dem Thema zu tun hat, worauf ich letzte Woche angesprochen worden bin. Wir lesen im Kapitel 8 noch, die zweite Hälfte, die Vers 18 bis 21. Ich lese euch vor. Wir schicken noch einen anderen Bruder mit Titus. Ja, also er wird den Titus schicken, um diese Spende abzuholen. Und er schickt noch einen anderen Bruder mit. Er wird in allen Gemeinden als Prediger von Gottes Botschaft sehr gelobt. Die Gemeinden haben ihn beauftragt, uns zu begleiten, wenn wir das gesammelte Geld nach Jerusalem bringen. Eine Aufgabe, die Gott ehrt und unsere Hilfsbereitschaft erkennen lässt. Indem wir zusammenreisen, schützen wir uns gleichzeitig vor jedem Verdacht. Denn wir wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand etwas daran auszusetzen hat, wie wir dieses großzügige Geschenk überbringen. Wir achten darauf, dass alles in der rechten Weise geschieht, und zwar sowohl vor dem Herrn als auch vor den Augen der anderen. Ich habe das jetzt überschrieben mit unnötiges Gerede vermeiden oder kann unnötigen Anstoß erregen oder so. Und das ist auch ganz ein wichtiges Prinzip, das er da hat. Er sagt, ich will das nicht nur richtig machen mit dem Geld, sodass nichts veruntreut wird und nichts wegkommt und sich niemand bereichert, sondern die Spende ankommt, sondern ich möchte, dass es nicht nur richtig ist vor Gottes Augen, der allwissend ist und alles sieht, sondern auch vor den Augen der Menschen, die das beobachten. Und deswegen haben sie jetzt praktisch ein Vier-Augen-Prinzip gemacht. Sie haben einen zusätzlichen Bruder von diesen Gemeinden mitgeschickt, der anerkannt ist und integer ist, der jetzt mit der Sammlung nichts zu tun hat, der praktisch das mitbestätigt. Bei uns würde man heute sagen, du hast dann einen Notar dabei oder sonst irgendwas. Ja? Also das war ihm ganz wichtig, nicht allein vor Gott, sondern auch vor den Augen der Menschen. Das wollen wir in unserer Gemeinde auch so halten. Wenn also da bei uns eine Kollekte eingesammelt wird, dann ist das da, das Einsammeln ist öffentlich, aber dann beim Zählen gibt es ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, das sind zwei erwachsene Leute, die miteinander das machen, die sich gegenseitig auch kontrollieren können und das auch unterschrieben wird, bestätigt wird, sodass dann, wenn unser Kassier das Geld einzahlt, es schon in dem Kollektenbuch eine Aufzeichnung gibt, wie viel das war, dass zwei Leute unterschrieben haben und das sollen auch unabhängig voneinander sein. Also ich habe mit vielen Leuten schon Geld gezahlt, mit der Alex noch nie, weil das soll ich auch nicht machen, ja? Obwohl ich ihr voll vertraue. Aber wir wollen, dass es auch in den Augen der Menschen in Ordnung ist. Wir haben auch einen Verein mit einem Kassier, mit der entsprechenden Buchhaltung, mit einer Rechnungsprüfung, mit den entsprechenden Protokolle. Das soll in Ordnung sein. Man soll sich da nichts vorwerfen lassen. Und es ist auch nicht nötig. Paulus schreibt im ersten Petrusbrief, im Kapitel 2 und der Petrus schreibt das natürlich im ersten Petrusbrief, ja. Vers 12. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euch unter euren ungläubigen Mitmenschen verhaltet, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Das heißt, der Petrus war da zuversichtlich, dass was uns Schlechtes nachgesagt wird, das soll ganz offensichtlich eine Verleumdung sein. Es soll jeder, der unser Leben sieht, ganz klar wissen, das ist nicht so. Ja? Und das können wir da sicher lernen, als Gemeinde, aber auch in unserem Privatleben. Ich möchte jetzt, weil es ganz aktuell ich das von einem Bruder gehört habe, jetzt auf dem Wochenende, wo wir zusammen waren, möchte ich ein kurzes Beispiel erzählen. Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber da geht es auch darum, vor Gott in Ordnung oder vor den Menschen in Ordnung oder am besten beides. Gell? Das sind ein junges Paar, ein Bursch und ein Dirndl, aus einer Gemeinde, beide sind integriert und dort gläubig, aus gläubiger Familie, die mitarbeitet. Und die haben sich entschieden, noch nicht verheiratet, aber befreundet, haben sich entschieden, dass sie zu zweit auf Urlaub fahren. Und niemand hat ihnen davon abgeraten. Und dann, wie sie zurückgekommen sind, war es aber doch für so und so viele andere Leute in der Gemeinde so ein Anstoß und so ein Ärgernis, dass sie das gemacht haben, dass dann sie zur Rede gestellt worden sind, was ihnen überhaupt einfällt, sie sollten das nicht machen. Sie sollten ja vor der Ehe noch nicht miteinander intim sein und wenn sie zu zweit wo im Urlaub sind, das ist ganz falsch. Gell? Und der junge Mann, ist ja auch noch ein junger Bursche gewesen, 21 oder was, ihr kennt sie nicht, braucht jetzt nicht überlegen, wer das ist, den hat das so geärgert, dass er verdächtigt worden ist, sich nicht an Gottes Regeln zu halten, dass er die Person, die ihn vorgeworfen hat, tätlich angegriffen hat. Und es ist dann weiter eskaliert. Ihr sprecht den Rest der Geschichte, wenn es interessiert, da komme ich noch fragen. Aber da fragt man sich auch, gell? Ist das die Liebe zu den Geschwistern, dass sie sich die Freiheit ausnehmen, zu sagen, wir fahren zu zweit auf Urlaub, weil wir sind eh in Ordnung, wir gehen eh nicht miteinander ins Bett, aber wenn wir zu zweit auf Urlaub sind und keiner da ist, es wird auch so gewesen sein. Vor Gottes Augen haben sie nichts Falsches getan, aber sie waren den anderen ein unnötiger Anstoß. Und es hätten können, wenn sie schon selber nicht so schlau sind, vielleicht ihre Eltern ihnen den Hinweis geben und sagen, tut es das doch nicht. Nicht, weil wir euch nicht vertrauen, so wie nachher der Vorwurf war, sondern weil ihr die anderen nicht anziffern sollt. Mit eurer Freiheit sie ihnen unter die Nasen zum Reiben. Denkt über das noch. Ich glaube, es ist ganz ein drastisches Beispiel, vor allem wie es dann ausgegangen ist. Wenn ihr in der Situation seid oder jemanden kennst, der in der Situation ist, dann habe ich gerade für die Situation einen sehr guten Rat. Ermutigt die zwar nicht zu zweit auf Urlaub zu fahren, sondern zu einer christlichen Gruppenreise zu fahren. Wo sie mit anderen Leuten beieinander sind, wo nicht so wie in der Welt alles wurscht ist, sondern wo wirklich auch getrennte Verhältnisse beim Schlafen sind zum Beispiel. Aber dort kannst du deinen möglichen Partner gut kennenlernen. Du siehst aber nicht nur, wie er mit dir ist, weil das ist eh eine Ausnahmesituation, also ich kann mich gut erinnern, sondern du siehst, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er in der Früh beieinander ist, wenn er schlecht drauf ist. Und du bist nicht so zusammengeschoben und aufeinander gestellt. Und es gibt trotzdem die Zeit für Spaziergänge zu zweit. Es gibt trotzdem die Möglichkeit, dass man beim Essen schön beieinander sitzt. Du kannst also die gut kennenlernen und hast trotzdem einen gewissen Schutz. Für mich war das so, wir waren damals in Griechenland auf einer Campingfreizeit und haben das sehr genossen, dort nebeneinander im Schlafsack am Strand zu liegen. Aber es waren genug andere noch da und es war für niemanden ein Vorwurf. Und wir haben aber noch diesen 2 Wochen, waren wir ziemlich sicher, dass wir heiraten wollen. Das war richtig schön für uns. Genau, soweit zu dem. Also, nicht nur vor Gottes Augen, sondern auch vor den Augen der Menschen sollen wir ihnen keinen Vorwurf geben. Der zweite Punkt, den ich da machen möchte, ist auch ein sehr spannender Punkt eigentlich. Der ist jetzt im Kapitel 9. Ich lese die Verse 6, ich denke, ich lese 6 bis 11. Denkt daran, da geht es jetzt auch um die Großzügigkeit der Spende, gell? Und da bringt er jetzt ein ganz interessantes Beispiel. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Er bringt jetzt als Beispiel das Bild vom Bauern, der aussät, ja? Und er sagt, wenn er wenig aussaat, wird er wenig ernten und wenn er viel aussaat, wird er viel ernten. Was macht der Bauer mit dem Saatgut? Er könnte das ja essen, ja, er könnte das für sich verwenden, aber er streut es aus in die Erde und es passiert im ersten Moment noch gar nichts. Es ist dann weg, er kann das nicht mehr essen, aber er vertraut, dass Gott das wachsen lässt in dem Acker und dass es dann vielfältig zurückkommt. Das heißt, der Bauer sät auf Hoffnung, kann man so sagen. Ist das jetzt ein, also heute ist das ein Deal, ist das ein Vertrag mit Gott? Ich gebe dir und du gibst mir viel zurück. Ja? Es, für einen Bauern ist es auch nur eine Hoffnung. Er weiß auch nicht sicher, dass das Feld tragen wird. Es ist keine Garantie, es ist also nicht das 1:1 Versprechen. Ja? Den Fehler möchte ich nicht machen, das dort zu lesen. Und trotzdem spricht die Bibel davon, dass eben wer großzügig sät, auch großzügig ernten wird. Ich habe da noch zwei Verse aus Sprüche 11, die stehen jetzt nicht hinter mir am Bildschirm, aber ich lese euch trotzdem vor. Sprüche 11, 24 und 25. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Da steht jetzt nicht, der Großzügige wird reich, sondern da steht, der Großzügige wird zufrieden sein. Also wir sollten das jetzt nicht 1:1 als Verheißung von Reichtum lesen, sondern wenn du verschenken kannst, wenn du hergeben kannst, wenn du lernst, großzügig zu sein, dann haltest du auch nicht so fest an dein Geld und dann ist es auch nicht so wichtig dafür, dass es dir gut geht. Wir werden noch ein zweites Beispiel heute anschauen. Das heißt, wenn du lernst, zu schenken und zu geben, dann bist du zufriedener, weil du mit weniger dann zufrieden sein kannst, weil das nicht das ist, was du krampfhaft festhalten musst. Und das passt viel besser in die Weltsicht, dass Gott uns ja alles schenkt. Er betont da wieder ganz klar in unserem Text, nicht widerwillig oder gezwungen. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn du verheiratet bist, für Ehepartner. Es kann sein, dass der eine gern gibt und der andere dann widerwillig. Ja? Aber es ist euer gemeinsames Geld. Es ist euer Haushalt, es ist euer Budget. Das Geld, was ich verdiene, ist unseres. Das gehört der Alex und mir. Und wo wir unseren Zehnten vom Weihnachtsgeld hingeben, obwohl das auf meinem Gehaltszettel steht, das entscheiden wir gemeinsam. Und wichtig ist, dass auch in der Beziehung ihr euch da gegenseitig nicht überfordert oder übers Knie brecht, dass der eine sagt, das muss sein und der andere kann nicht, sondern sucht da einen gemeinsamen Weg, damit ihr gemeinsam das, was euch gemeinsam gehört, auch fröhlich und gern geben könnt oder auch nicht. Ja? Es ist ja eine freiwillige Sache, aber es soll eine gemeinsame Sache sein, die euch nicht entzweit. Sucht da die Einheit. Es ist nicht gottgefällig, wenn der eine freiwillig gern gibt, weil er das kann und dem anderen dabei das Herz einschnürt und der Angst kriegt um die gemeinsame Zukunft oder sonst irgendwas. Das ist nicht liebevoll. Ja? Und das ist auch nicht die Einheit, die wir haben sollen. Wir lesen in unserem Text ganz klar, dass Gott es ist, der uns versorgt. Und das kann uns bei der Großzügigkeit helfen. Ja? Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Nicht mit allem, was ihr haben wollt. Oder er wird euch reich machen, sondern er wird euch großzügig mit dem versorgen, was ihr braucht. In Vers 9 steht es dann auch noch einmal. Dass er versorgt. Und in Vers 10 steht, ab beim Bauern, denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, das, was wir verdienen, es ist schon unsere Arbeit, es ist schon unser Einsatz, aber dass wir diese Arbeit haben, dass wir diesen Einsatz bringen können, dass wir den Kopf haben, um das zu verdienen, oder die Hände haben, um das zu verdienen, die Kraft haben, die Ausdauer, auch die Motivation allein, in der Früh aufzustehen. Ja, vielleicht kennt es ja Leute, für die das schwierig ist. Das ist alles Gottes Geschenk. Alles, ja. Wenn man ein bisschen älter wird, nachher merkt man, dass das nicht so selbstverständlich ist, gell, Dieter? Ja. Und manchmal ein bisschen länger dauert, gell? Genau. Wir sind ja auch mit dem, was wir verdienen, sind wir ja beschenkt, in Wirklichkeit. Wir können es ja nicht machen, das kann morgen vorbei sein. Ja, der Job kann weg sein, du kannst krank werden, kriegst einen Schlaganfall, sonst irgendwas. Das heißt, jeden Tag, wo wir verdienen können, ist uns von Gott auch geschenkt. Er ist es, der uns versorgt. Und das finde ich so schön, dass auch in diesen drei Versen, die wir da haben, 8 und 10 und 11, dort wird dreimal das Gleiche betont, wofür uns Gott versorgt. Dort steht nicht, damit du ruhig schlafen kannst. Und dort steht nicht, damit du dich nicht vor die Nachbarn schämen musst. Dort steht dreimal, Gott versorgt dich, damit du was weitergeben kannst. Ja? Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt, im Vers 8. Im Vers 10, genauso wird er euch auch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird Früchte tragen. Vers 10, Vers 11, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Das heißt, Gott versorgt uns nicht nur, damit wir genug haben, sondern so, dass wir was weitergeben können. Und ich habe da, glaube ich, den Satz dann hergeschrieben: Wer ist reich? Nicht der, der viel hat, sondern der, der viel verschenken kann. Es gibt Leute, die haben viel und halten das zusammen und geben das nicht her. Aus biblischer Sicht sind die gar nicht reich. Reich bist du, wenn du verschenken kannst, wenn du großzügig sein kannst. Und deswegen ist auch die Überschrift da vom Segen des Gegens. Ich möchte jetzt auf einen dritten Aspekt zu sprechen kommen, das ist auch der letzte Punkt von meiner Predigt. Wie ist es jetzt mit dem Vorräte anlegen? Ich habe jetzt da ganz provokativ hergeschrieben, Vorräte anlegen oder auf Gott vertrauen. Die Frage ist mir gestellt worden nach dem letzten Sonntag, und ich habe mir gedacht, ja, die Bibel hat schon davon darüber was zu sagen auch. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche Vers 6, dass sie den Fleißigen lobt, der Vorräte anlegt. Sprüche Kapitel 6, Vers 6 bis 9. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Aber du, Faulpelz, wie lange willst du noch schlafen? Wann wachst du endlich auf? Also die Sprüche sind da sehr knackig, wer das lesen möchte, da kann man sich sehr angesprochen fühlen. Die Bibel lobt den Fleißigen, und da ist ausdrücklich die Rede auch von Vorräten anzulegen. Ja? Das ist jetzt für sich nicht negativ. Das ist für sich etwas, was die Bibel gut findet. Ihr kennt ja den Joachim Kirschner, das ist schon lange her, aber der hat gesagt, Geld macht glücklich. Und dann hat er weitergeredet, wenn man rechtzeitig drauf hat, schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. So, das ist außerbringend. Aber dort redet er eigentlich jetzt von einer Sicherheit und Zufriedenheit, die aus dem Besitz rauskommt. Und das meint jetzt die Bibel tatsächlich nicht. Ja? Und das schauen wir uns dann gleich beim nächsten Text an. In unserer Kultur hat das aber einen hohen Wert, ja? Sich einen Vorrat zu schaffen, versichert zu sein und auf das alles zu zählen. Du lernst das überall, wo von Geld die Rede ist, Sparquote, so und so viel. Mir kommt vor, dass heute die Jugend einerseits weniger diese Möglichkeiten sieht, ja, überhaupt was übrig zu haben. Und andererseits, dass auch unter den jungen Leuten heute nicht so einen hohen Stellenwert hat. Gell? Das scharfe Häusle baue, das ist, die meisten hätten schon gerne ein Haus, aber dass das so eine Priorität ist im Leben, das sehen wir eigentlich nicht mehr so viel. Da geht es mehr um das, was man jetzt erleben will. Aber man kann das tatsächlich auch zu seinen Götzen machen und zu wichtig nehmen. Ein ganz krasses Beispiel findet man im Lukas, wo es sehr viele Gleichnisse sind. Lukas 12, Jesus redet da vom reichen Bauern. Er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die eine reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert, genieß das Leben, iss und trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Warum wird der törichte Bauer da kritisiert? Warum ist er dumm? Nicht, weil er eine gute Ernte hat. Die gute Ernte ist ihm ja von Gott geschenkt worden. Ja? Nicht, weil er sich neue Scheunen gebaut hat. Das ist ja auch nur sinnvoll, dass das haltet alles. Jesus kritisiert doch nicht, dass er sich Scheunen gebaut hat. Es geht, dass er sich auf das verlässt. Es geht um genau diesen Satz, lehn dich zurück, sei zufrieden, du bist jetzt über Jahre versorgt. Weil dort die Herzenseinstellung macht den Unterschied. Dort hat er sich an Götzen geschaffen. Etwas, wo er von Gottes Versorgung unabhängig ist. Ja? Er hat über Jahre genug. Und Gott sagt, das ist eine falsche Sicherheit. Es wird nicht kritisiert, dass er eine gute Ernte hat. Und es wird nicht kritisiert, dass er Scheunen baut. Sondern, dass er sich darauf ausruht. Und das ist auch für uns eine Gefahr. Das haben wir auch kulturell geprägt, dass das ist, was uns die Sicherheit gibt, den Grund gibt, auf dem wir stehen. Und sehr viele Menschen, die das nicht haben, weil sie keine Vorräte haben, weil sie nichts ersparen sich können, weil sie arbeitslos sind, weil sie verarmt sind, die leben ganz anders in ein Gottesvertrauen und von der Hand im Mund, aber in Gottes Hand. Das Herz macht den Unterschied. Ich lese jetzt da noch die Verse weiter, wie Jesus dann nach diesem Gleichnis in Lukas 12 das auch erklärt sehen und was er ihnen da wichtig macht. Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtum anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt, denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu säen, zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn euer Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, sie wachsen. Wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist zu klein. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtige ist. Wenn es jetzt irgendwer sagen würde, das sagen, naja, schön geredet, gell? Aber es ist Jesus, der uns das sagt. Ich habe euch gesagt, dass Jesus viel mehr über Geld geredet hat, als wir im Rest vom Neuen Testament lesen. Und das ist tatsächlich etwas, was Jesus den Jüngern sagt. Und die waren auch nicht welche, die im gemachten Nest gesessen sind. Ja? Die waren ja Handwerker, Fischer und haben eigentlich viel sogar aufgegeben an Sicherheit, um ihm nachzufolgen. Also das betrifft auf jeden Fall uns. Und dann sagt er noch was Tolles. Habt also keine Angst, kleine Herde. Das ist jetzt Vers 32. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und das ist jetzt nicht nur eine Warnung. Das ist auch eine Verheißung. Wie meine ich das? Zum Beispiel, es gibt einen Missionar und du möchtest den Missionar unterstützen. Und du kommst drauf, du vergisst den dauernd. Du bist so begeistert, wenn du daran denkst, was der tut, aber es fällt dir den ganzen Tag nicht ein. Es vergeht ein Monat und du hast keinen Moment an dich gedacht, dann kommt wieder irgendein Newsletter und dann liest das nicht, das ist so super, was der macht, aber 10 Minuten später ist es komplett weg aus deinen Gedanken. Und du möchtest aber dort mitarbeiten und dass dir das am Herzen liegt. Dann ist dieser Satz, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein, eine Verheißung für dich. Wenn du dem ordentlich spendest, dann wird dein Schatz ein Stück von deinem Schatz, von deinem Reichtum, wird dann dort sein bei dem. Und der wird dir einfallen. Und der wird dir am Herzen liegen. Und du wirst an das denken. Wenn du die Gemeinde mehr lieben möchtest, die Menschen, die da herinnen sind, weil du weißt, dass Gott das will, dass wir als Familie zusammengestützt sind. Und es fällt dir schwer, die Leute zu lieben, die da herin sitzen, die deine Glaubensgeschwister sind. Dann investier. Dann investier dort Zeit und Geld. Und du wirst sehen, dort, wo du dein Geld einsteckst, dort ist dann auch dein Herz. Und da geht es jetzt nicht um irgendeinen absoluten Betrag, sondern das, wo dein Reichtum ist. Und das kann für eine reiche Person kann das ganz, ganz viel sein und für eine arme Person vielleicht ganz wenig, aber ein großer Anteil. Also, ich kann das von mir sagen, ab dem Moment, wo ich da investiert habe, wo ich da mitgebaut habe, wo ich einen Dauerauftrag aufgemacht habe und gewusst habe, das wird jetzt 30 Jahre laufen, weil ich mich da beitragen an dem, was wir da gekauft haben und aufgebaut haben. Ab dem Moment, wenn du Zeit und Geld irgendwo einsteckst, dann wächst es dir ans Herz. Dann wird deine Liebe wachsen. Und deswegen möchte ich das umformulieren, wenn du noch einmal druckst, Vorräte anlegen oder auf Gott vertrauen. Du sollst ruhig Vorräte anlegen, aber du sollst trotzdem auf Gott vertrauen und nicht auf diese Vorräte. Und das kann in jedem Leben ein bisschen anders ausschauen. Die Bibel geht da auch nicht so ins Detail. Aber ich möchte euch ganz kurz zum Schluss auch noch erzählen, wie das für uns eigentlich war. Das war genau die Phase, wo wir da das Haus, ich glaube, wir sind da zu Weihnachten 2003, sind wir da eingezogen, haben den ersten Gottesdienst da gehabt und 2004 im Herbst, also ziemlich genau ein Jahr später, ist es dann bei uns in der Familie auf einmal kritisch geworden und das geheißen, dort, wo wir jetzt in Miete wohnen, das geht überhaupt nicht mehr, die Kinderzimmer sind nicht katz, die können die Hausarbeit nicht gescheit machen und so. Ich bin ja aus allen Wolken gefallen, weil ich war ja nicht daheim so viel, habe das nicht so mitgekriegt, aber die Alex hat gesagt, wir müssen ein Haus bauen. Und ich habe gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung, was das heißt, ein Haus bauen, weil ich habe das daheim miterlebt und irgendeine Bude kaufen, wo, da war ich von Hinterholz 8 ein bisschen geschädigt und dann, haben wir gedacht, boah, was machen wir jetzt damit, gell? Weil wir haben nämlich überhaupt nichts erspart gehabt. Also wir haben großzügig da gegeben und wir sind auf Urlaub gefahren mit den Kindern, wir haben immer alte Autos gehabt und wir haben es nicht rausgeschmissen, aber es war einfach, das war für uns keine Priorität, so wie für die Ameise, ja, zusammen. In unserem Leben war das nicht wichtig. Und jetzt sind wir dann zur Bank und die hat gesagt, so wie es auch jetzt wieder ist, war ja damals auch ein bisschen eine höhere Zinsphase. Die haben gesagt, ja, also 15% Eigenkapital war schon nicht schlecht. Gell? Und dann haben wir so geschaut, Fertigteilhaus und so. Ja, jetzt müssen wir sparen, weil sonst kriegen wir gar nichts. Gell? Und erst, wie wir dann zu zweit uns vor Gott hingestellt gehabt haben und gesagt haben, Herr, wir wissen überhaupt nicht, wie wir das jetzt machen sollen und wir sehen es auch komplett verschieden. Sag uns einfach, was die nächsten Schritte sind, wie dann ich verzichtet habe, darauf recht zu haben, mit der Aussage, ja, wir können ja nicht einfach so ein Haus bauen und wie die Alex verzichtet hat, darauf recht zu haben, dass das hier gehen muss, weil die Mieter haben das auch können. Die haben uns übrigens ihr Bautagebuch mit Finanzierung geöffnet, das war dann auch sehr interessant, wo wir gesehen haben, dass geht für uns so gar nicht, weil die haben schon angespart gehabt. Und dann war Gott so gnädig und hat eine Woche später eine Lösung geschenkt, auf die keiner von uns geschaut hat, nämlich, dass man eben ein gebrauchtes Haus kaufen kann. Und das habe ich nämlich gar nicht gewusst vorher, das kann man komplett ohne Eigenkapital machen, weil das ja nicht an Wert verliert. Ja. 50 Jahre altes Haus ist, wenn du es kaufst und 5 Jahre drin wohnst, nichts weniger wert. Und deswegen hat die Bank kein Problem damit, dass sie das 100% finanziert. Und so, obwohl wir nicht die sparsamen Typen vorher waren, war das für Gott kein Hindernis, unser mangelndes Eigenkapital, dass wir trotzdem dann eine sehr schnelle Lösung haben. Weil wir haben das im Dezember angeschaut und haben im Jänner unterschrieben und sind im Februar eingezogen. Also ich habe gedacht, boah, jetzt können wir 2 Jahre sparen und dann ein Haus bauen und dann ganze Dreck und dann, also bis wir dann da wieder halbwegs in der Wohnsituation, wo wir sind, wo wir sein wollen, wird es ja Jahre dauern. Ja? Wenn du auf Gott schaust, dann arbeitet er mit dem, was du hast. Und du kannst dann auf viele Orten ihm wohlgefällig leben, wenn dein Herz sich auf ihn ausrichtet. Ja? Man kann nicht nur, wenn man genug hat, Gott wohlgefällig leben, weil man dann viel spenden kann. Du kannst auch, wenn du arm bist, Gott wohlgefällig leben, wenn du zufrieden bist und ein bisschen gibst und das aber freiwillig aus gutem Herzen gibst. Und so waren wir beide keine Sporttypen. Gott hat es trotzdem ermöglicht, dass wir dann haben relativ schnell eigentlich einziehen können. Das alte Haus war gar nicht schlechter wie ein neues. Dafür war es viel schneller da. Und so wie das nachher mit dem ganzen Frankenkreditboden gegangen ist, gell, wo wir dann 150 aufgenommen haben und 240 zurückzahlen haben müssen. Wenn das mit einem neuen Haus passiert war, dann hätten wir 500.000 stehen gehabt. Das weiß ich überhaupt nicht ausgegangen. Also auch Gottes Gnade, dass er uns durch das auf den, sagen wir mal, günstigeren Weg geleitet hat. Gell? Weil wenn du so die Finanzberater hörst, ist alles kein Problem. Frankenkredit macht jeder. Gell? Dann hätte, ist es anders. Aber ich will euch Mut machen. Vertraut auch in diesen Gelddingen auf Gott. Und dort, wo das Geld euch eine Last ist, ob es jetzt ist, weil du zu viel hast und das nicht weißt, wie du es anlegen sollst oder falsch anlegst oder deine Anlage keine Renditen bringt, das ist irgendwas. Oder dort, wo du zu wenig hast, es ist beides etwas, was eine Versuchung ist, Gott ungehorsam zu sein und was einen Segen hat, wenn wir in der Situation gut gehorsam sind. Er ist so groß. Er kennt uns so und er liebt uns genau so, wie wir sind, weil er uns so gemacht hat. Das heißt, der hat für jeden dort einen Weg, wo man ihm wohlgefällig leben sein kann. Und der Schlüssel ist eben nicht viel geben, damit du reich wirst. Das steht jetzt überhaupt nicht da, gell? Sondern der Schlüssel ist ihm vertrauen und zufrieden sein. Und das ist eine Herausforderung, wenn du gut verdienst. Und das ist eine Herausforderung, wenn du nichts verdienst oder zu wenig verdienst. Aber es ist in beiden Fällen möglich, Gott mit dem, was wir haben und verdienen, zu ehren in unserem Leben, bei uns als Gemeinde. Und der letzte Vers, der da steht, da kommt er wieder zurück auf eigentlich sein Kernvers von Kapitel 8. In Kapitel 9, in Vers 15 steht, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Ja? Die Elberfelder hat es ein bisschen kürzer, weil das ist jetzt schon die Übertragung. Da ist von Jesus gar nicht die Rede. Wir danken Gott für seine unaussprechliche Gabe. Ja? Das, was er uns in Jesus geschenkt hat, ist so wunderbar, dass es unaussprechlich ist. Aber es muss da in dem Vers um Jesus gehen, sie haben das richtig übertragen. Ja? Wir danken dir, Herr, dass du uns beschenkst, dass du uns Gemeinschaft gibst und dass wir voneinander lernen können und einander auch unterstützen und tragen können. Danke für die offenen Worte, die die Bibel und auch der Paulus da hat zum Thema Geld. Und wir wollen wirklich lernen, dir mit dem zu Ehre zu machen, was, womit du uns versorgst, ob es wenig oder viel ist. Danke, Herr, dass unser Glück nicht davon abhängen muss, dass wir genug haben oder gar, dass wir viel haben oder mehr wie andere haben, sondern dass du unser Leben segnen kannst und glücklich machen kannst in Zufriedenheit. Danke, dass wir einander unterstützen können und dass du uns dazu auch ermutigst, Herr. Danke aber auch, dass es keine fixe Vorschrift gibt, keinen Prozentsatz, keinen Betrag, den wir erfüllen müssen, um dir zu gefallen, sondern dass du auf unser Herz schaust. Wir bitten dich um deinen Segen und deine Leitung in unserem Leben und auch für uns als Gemeinde. Wir danken dir, Herr. Amen.